Rotzcast, Podcast. Und damit herzlich willkommen zu unserer englischen Wochenepisode, in der ich als allererstes mal, jetzt höre ich schon mich an, willkommen in unserer Sendung, in der ich heute unter anderem, ich klinge wie Markus Lanz gerade, merke ich, als allererstes Genesungswünsche aussprechen würde. Wir schicken ja mal Genesungswünsche raus an unsere Spieler und sowas, wenn sie sich irgendwie verletzen oder so. In diesem Fall beste Genesungswünsche ans andere Ende der Leitung. Lieber Lukas, gute Besserung, herzlich willkommen im Englisch-Woche-Podcast auf Entfernung. Wir reißen das heute wieder mal ein bisschen über Zencaster.
Ja, haben wir eigentlich schon mal Werbung für diesen fantastischen Dienst gemacht, der uns dafür...
Bestimmt Premium-Account gibt, ja.
Genau, deswegen, also das wäre doch mal was. Ja, auch von mir natürlich ein Moin Moin und danke an die Genesungswünsche. Ich bin mal gespannt, was es jetzt ist. Ich bin ja erkältet, ich weiß, das hört man vielleicht jetzt nicht mehr, weil es
doch, jetzt das hört man. Schon...
Das hört man noch? Okay, gut. Beruhigt, ja. Nee, aber ja, mal gucken, was es dann wird. Der Arzt meines Vertrauens macht ja auch immer einen PCR-Test. Stand jetzt weiß ich noch nicht genau, was es jetzt ist. Frisch geboostert bin ich jetzt auch. Da ja auch nochmal so die Info reingestreut. War ich zwar schon vor ein paar Wochen auch schon oder vor ein paar Monaten, aber Corona-Verordnungen ändern sich ja fast täglich. Um also auch so einen kleinen Hinweis darauf zu kommen, worüber wir auch noch zu sprechen kommen. Aber nee, ich hatte nach meiner zweiten Impfung eigentlich schon die Booster-Impfung gekriegt, weil Johnson & Johnson und so, aber das wurde dann ja auch geändert. Jo, aber jetzt bin ich dreifach geimpft und komme hoffentlich durch die Pandemie und mal gucken, was jetzt noch dazu kommt.
Ja, nein, da gab es ja heute, oh Gott, jetzt gehen wir doch über das Corona-mäßige, STIKO hier von wegen vierte Impfung ist aber für die Leute, die geboostert sind, und die Normalos sind in Anführungsstrichen nicht relevant, sondern wir haben dann schon ganz guten Immunschutz, weil wir mit der dritten Impfung quasi auch schon ein Gedächtnis aufgebaut haben im Immunsystem. Ah, und deswegen sind wir für die vierte Impfung noch nicht vorgesehen, nur Leute mit Immunschwäche und Ältere.
Ja. Also wie man es in Israel macht quasi. Ja. Da war es ja, glaube ich, mit Leuten ab 60 und mit Immunschwäche. Und bei uns nur mit Immunschwäche. Ja, ist ja auch sinnvoll. Ich schätze mal, die vierte Impfung kommt für uns normallos. Dann erst, wenn der angepasste Omikron-Impfstoff kommt.
Ja, das glaube ich auch. Und dann wahrscheinlich auch schon auf also komplett freiwilliger Basis, weil ich denke, bis zu dem Zeitpunkt sind die Maßnahmen weg. Aber gut.
Ja, mal gucken. hoffen wir es. Ja, englische Woche, sogar im doppelten Sinne. Also nicht nur... Zwei Spiele jetzt, die wir besprechen.
Oh, sondern auch noch einen englischen Wechsel, meinst du?
Englischer Wechsel, genau.
Nicht schlecht, ja.
Haut ja mal einen raus. Ja, Dennis Undav ist auch gewechselt, da sprechen wir drüber, aber wir sprechen erstmal über das Spiel unseres Spiels. Man muss es sich wieder zurück ins Gedächtnis rufen. SC Verl spielt zu Hause gegen SV Meppen. Das war unser Ding. Da haben wir da muss man auch sagen, noch bevor wir zum Spiel kommen, Tobi, du hast alles richtig vorhergesagt, ne? Du hast ja gesagt, wenn wir 4 Punkten aus dieser englischen Woche rausgehen, wäre alles geil. Und genauso ist es passiert. Deswegen, wir sprechen erstmal über SC Verl. Ja, ich war da tatsächlich.
Ja, ich auch.
Du warst auch da?
War SC Verl? Ich saß in der Nähe von dir.
Ah, okay.
Neben dir dürfen wir offiziell nicht sagen.
Okay. Ja, war... Ja, kein gutes Spiel, kann man einfach mal so als Fazit erstmal so raushauen. Ja, 200 Meppner waren da, 750.
Was? 200 Meppner waren da?
Ja.
Ja,
okay. Beim SDFL?
Ach so, ja. Ja.
750 Zuschauer war ja zugelassen in NRW und relativ viele Meppner.
Ich war nicht da natürlich.
Deswegen, ich war irritiert. Ich dachte, das ist irgendwie ein Gag.
Ja, was?
Nee. Ich hatte jetzt irgendeinen Gag aufgebaut und ich habe es noch nicht verstanden, deswegen wollte ich nichts sagen. Aber nee, genau. In Lotte haben wir gespielt. Der Lotter Boden war ja kein so gutes Pflaster für einen schönen Fußball, wie man so schön sieht. Aber als ich das Spiel so geguckt habe und von der Tribüne aus, habe ich gedacht, okay, der Rasen sieht deutlich besser aus als unser. Ist aber so, wie man hört, anscheinend nicht wahr. Also er hat deutlich weniger braune Stellen als unser, aber scheint wohl trotzdem ein ziemlich miserablen Zustand gewesen zu sein.
Ich bin mir nicht sicher, ob das nach dem Waldhofspiel noch zutrifft.
Das kann natürlich sein. Aber da war ja auch ja sehr, man konnte es den Ball im Laufe des Spiels auch wohl ansehen, wie er so gehoppelt hatte. Das ist mir im Stadionspiel nicht aufgefallen, aber wenn man sich so das Spiel nochmal gibt, dann sah man das schon. Aber ja, kommen wir zu den Wechseln. Es gab eigentlich nur einen Wechsel vorher. Jibi durfte rein für Dombrovka. War Jibi nach deiner 5. Gelben war wieder da, hat man sich trotzdem überraschender Wechsel eigentlich, Dombrovka, den man rausgenommen hat von der linken Seite, hat man Bünding jetzt wieder hingestellt. Aber Abwehrumstellung, da kommen wir ja beim Balto-Spiel auch nochmal eben zu. Also das Spiel können wir eigentlich relativ fix runterhandeln, weil es war, wie gesagt, nicht viel. Es war so ein Kampfspiel, wie man es eigentlich auch erwarten konnte.
Dreckiges Kampfspiel, ja.
Dreckiges Kampfspiel, das haben wir angenommen. Wir mussten jetzt ja mal auch nochmal, wir müssen uns ja auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir sind ja mit zwei Niederlagen hingefahren quasi. Haben jetzt gegen ein Spitzenteam 4-0 verloren und gegen ein Unterteam, unteres Tabellenteam haben wir halt 3-1 verloren. Jetzt kam Tabellennachbar von Zwickau ungefähr, würde ich sagen. Und da war jetzt die Frage, wie reagiert man da als SV Meppen drauf? Und ich fand eigentlich, man hat da gut drauf reagiert. Man hat auch schwer im Boden sich zwar schwer getan. Also ne, das Spiel war nicht schön, aber man hat halt sozusagen das, was man angeboten gekriegt hat von Ferl. Also auch ja viel Kampf und viel ja Kampffußball sozusagen auf schwerem Boden hat man halt angenommen. Das hat mir dann doch gut gefallen.
Definitiv, ja. Aber es war halt tatsächlich über lange Strecken trotzdem so, dass das nicht sonderlich gefährlich aussah.
Nee. Gerade die erste Halbzeit war ganz schlimm, da wir da auch nicht eine Torchance hatten. Also da war Meppen eher bemüht, sozusagen nichts zuzulassen, also hinten sicher zu stehen. Das war schon klar, gerade auch wenn man überlegt, dass man in den ersten paar Minuten dann halt immer die Gegentore gekriegt hat, war da klar die Devise, wir mauern erstmal zu und gucken, was nach vorne geht. Und was ging nach vorne? Keine guten langen Bälle, viele Fehlpässe und keine Torchancen, wie ich schon sagte. Also das war ganz
viele Fehlpässe. Also es war ja wirklich schockierend. Es war ein bisschen ein Trümmerspiel, muss man so sagen. Hat an die schlechte alte Zeit erinnert. Aber
ja,
gut, dass am Ende das Ergebnis zählt, 3 Punkte. Wobei ich muss sagen, ja, wir handeln ja schnell ab. Ich würde mal kurz eben zum Tor kommen. Das Ritchie da in der 59. reingeschoben hat. Natürlich durch Vorlage von seinem besten Kumpel Mo Fassbender. Also
ja,
ein absolutes Beamteam in meinen Augen. Die beiden harmonieren top miteinander und das beweisen sie immer wieder. Nach diesem 1-0 habe ich schon gedacht, da geht noch ein bisschen mehr jetzt.
Ich glaube,
hier Platz gerade
sich doch ein bisschen angedeutet. Und,
vielleicht legen die noch 1-2 Eier mehr ins Nest. Das hat aber leider nicht funktioniert.
Nee, hat nicht ganz funktioniert. Aber eine Sache will ich noch kurz sagen. Zur ersten Halbzeit noch, da hatten wir 2 Chancen zugelassen von Akono, der, glaube ich, so mit der beste Mann am Platz war, zumindest in der ersten Halbzeit definitiv. Zweite Halbzeit war dann weniger zu sehen, aber hat einmal oder zweimal mit fast der gleichen Chance oder mit der gleichen Szene es geschafft, Tor zu machen, also nicht in der gleichen Entstehung, aber wie er sich so gegen Ballmatt durchgesetzt hat mit einer Körperdrehung und so, dann konnte er dann aufs ihm entwischen und oder dem Verteidiger in dem Fall und hat zweimal gut aufs Tor geballert und Erik hat dann einmal gut halten können und einmal ging er, glaube ich, daneben. Aber ja, kommen wir dann gleich zum zur zweiten Halbzeit, ehrlich gesagt, weil selbst wenn wir jetzt mehr besprechen wollten, es gab halt einfach nichts.
Eine Sache würde ich gerne noch besprechen, weil die so ein bisschen aussagekräftig auch ist für das Waldhofspiel, was hinterher anstand, denn in der 33. Minute hat Herr Puttkammer sich eine gelbe Karte eingefangen, die dann die 5. war.
Ja,
dann ein freies Wochenende
beschert hat. Im Stadion war ich mir sehr sicher und auch die Kollegen drumherum, würde ich sagen, waren sich alle sehr sicher, dass er die gelbe Karte wegen Meckerns gekriegt hat, aber es war dann halt eher ein Foulspiel. Deswegen hatte ich auch in die Gruppe geschrieben, wie dumm kann man sein, wegen fünften Gelben sich wegen Meckerns sich die 5. Gelbe zu holen, aber es war halt einfach ein Foulspiel. Das entschuldigt das etwas mehr, weil Foulspiele sind ja halt deutlich weniger vermeidbar als meckern. Das kann man ja eigentlich immer vermeiden.
Definitiv.
Eine Sache will ich auch noch sagen, das bezieht sich eigentlich so aufs ganze Spiel. Ich habe eigentlich so ein Herz für so kleinere Vereine und auch für so kleinere Ultragruppen, weil die Ferler hatten so einen kleinen Block, der gut Stimmung gemacht hat. Und sei nochmal dazu gesagt, dass die echt wohl, wie sie sagen, von den 90 Minuten, 17 Minuten Gas gegeben haben und immer neue Fangesänge angestimmt haben, wurden ein bisschen aus unserem Block angepöbelt. Das finde ich immer ein bisschen, muss nicht sein, gerade wenn es halt SC Ferl ist, zu dem man ja keine Verbindung hat. Also ist ja nicht so, wenn das jetzt Osnabrück ist, gehört das dazu oder so. Also, oder wenn es jetzt von mir aus Lotte gewesen wäre, auch ich Lotte auch nicht so schlimm finde, aber
ist halt zu nah an Osnabrück.
Genau.
Das ist ja, der einzige Fehler, den Lotte macht.
Genau, da können die auch nichts für. Aber ja. Aber Ferl, die müssen jetzt in Lotte spielen. Das ist auch kein, das ist für die wahrscheinlich auch nicht so schön. Der Stadionsprecher hat am Anfang auch gesagt, zum Auswärtsheimspiel oder so. Und so, deswegen, die Ferler haben das eigentlich ganz gut gemacht. Und der Block war relativ sympathisch. Deswegen sei das nochmal eben kurz dazu gesagt. Und an unserer Seite ausgerichtet, da muss man nicht unbedingt immer hinpöbeln, wenn es sich anbietet. Aber ja, gut, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Ja, eigentlich die erste Szene war ja schon das Tor, würde ich fast sagen. Mo Fassbender, gut, dass du es übrigens auch noch sagst. Guter Kumpel von Richie, das stand ja auch letzte Zeit und hat Richie ja noch ein Interview geben dürfen mit der NOZ. Und irgendwie, ich meine auch noch Erinnerung zu haben, Mo Fassbender und die kommen doch aus der gleichen Ecke, oder? Sind die nicht irgendwie, Richie kommt ja aus Wuppertal und Mo Fassbender kommt ja nicht auch daher. Das könnte ich mir deswegen auch vorstellen, dass die sich deswegen auch, oder kam Kuruk da irgendwie aus dem, könnte auch Kuruk gewesen sein, der da aus dem Pott kommt. Kann sein, dass die verwechselt. Aber er hat ja auch im Interview gesagt, dass die beiden halt auch im Training so Spielzüge schon einstudieren und absprechen und durchführen und so. Und jetzt hat sich's halt wirklich perfekt angeboten oder perfekt gezeigt, dass das halt dieses blinde Verständnis dann auch funktioniert. Behrer hat das auch gut gemacht, hat Fassbender bedient, hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, wird auch von Spiel zu Spiel besser, würde ich sagen, hat auch bei Waldhof wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Behrer ist jetzt wieder völlig da, genauso wie Tanko eigentlich auch, dem man jetzt anmerkt, dass seine Corona-Infektion ihn halt gar nicht gebremst hat, und ihn jetzt nicht mehr bremst, so. Gut, kommen wir zum 1-0, genau. Fassi hat sich dann durchgesetzt gegen Stellwagen, der ihn eigentlich immer gut gestellt hat, die Situation davor. Aber da hat er ihn 1 gegen 1 richtig schön stehen lassen. Und dann der Pass in die Mitte war stark. Und Richie, muss man sagen, er war das Spiel über, hat auch ein bisschen Schelte bekommen, weil er halt nicht so gut aussah in der ersten Halbzeit. Aber das traf er eigentlich auf alle zu. Aber da hat er es richtig stark gemacht. Das ist super vom Verteidiger gelöst und dann zum 1-0 eingeschoben. Also das Einschieben war nicht so schwierig, aber das Lösen vom Verteidiger, das muss man erstmal so machen.
Richtig geil gemacht, das muss man wirklich sagen. Das war eine sehr coole Aktion. Es sah von ihm aus sehr, sehr locker und easy aus. Und also ich bin sehr zufrieden mit diesem Mann einfach. Also es ist, glaube ich, einer der besten Käufe oder eine der besten Verpflichtungen, die wir seit langem getätigt haben im Laufe einer Saison.
Ja, okay. Ja, muss er noch zeigen, finde ich. Also definitiv kein Fehlgriff, das definitiv nicht.
Und also gute schon, Verstärkung. Er hat schon mehr Tore gemacht als die beiden Stürmer, die wir letzte Saison zusammen hatten.
Ja, okay. Ja, gut. gut, wir haben jetzt diese Saison auch einen Fehlgriff gehabt, aber von Anfang der Saison, der jetzt auch beim SC Fair spielt. Ich weiß nicht, also wenn man so zurückdenkt, wir hatten ja in der Winterpause auch immer schon gute Verpflichtungen. Ich glaube, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, kam auch Pio und Guda in der Winterpause, natürlich Proschwitz.
Proschwitz kam ja noch im Herbst direkt, ja.
Ja, gut, ich meine, das kam zu guter Pasu ja auch.
Aber Proschwitz und so, das ist ja alles schon ein bisschen länger. Ich habe die letzten Jahre ja gemeint, also jetzt nicht so.
Letzte Saison, vielleicht. Also davor, ich überlege gerade was. Also letzte Saison haben wir ja noch Tomburo geholt, wie jeder weiß, der ja nicht eingeschlagen ist. Ich weiß jetzt nicht, das Jahr davor, ob wir da in der Winterpause, ich glaube, da war einfach keine Not. Da hatten wir einfach, da stand die Mannschaft halt direkt. Deswegen war Proschwitz halt, da lief es halt, ja, es war ja die erste Saison, wo die von Corona unterbrochen wurde. Und davor war das ja, glaube ich, mit Proschwitz schon. Also da war halt, da haben wir halt im Winter was geholt und das hat funktioniert. Ja, aber du hast recht, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Verpflichtung. Und ich glaube aber, da geht noch ein bisschen mehr.
Ich glaube auch, dass er uns noch ein bisschen mehr zeigen wird. Ich glaube, der ist immer weiter und immer stärker im Tritt drin. Und ich glaube, da kann noch einiges kommen. Und
hat er, glaube ich, jetzt auch in 4 oder 5 Spielen oder so oder in irgendwie 4 Tore oder 3 Tore in so 400 Minuten oder so gemacht, was schon definitiv ein guter Schnitt ist.
Arbeit, ja.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich bin auch super froh, dass er da ist. Ich finde auch, dass er uns weiterhilft. Er macht ja auch wichtige Tore. Tügücü 1-0, Ferl 1-0. Und ein 4-0 hat er gemacht, aber das 2 Tore beim 1-0 gemacht sind ja, wenn man mal überlegt, halt irgendwie. Das
interessiert demnächst keinen mehr.
Stimmt auch wieder, ja. Wollen wir da auch noch drüber reden eigentlich, über die Insolvenz?
Können
wir kurz eben nach dem Spiel eben kurz ansprechen, ja. Nach dem 1-0, wie du sagtest, da hätte Meppen eigentlich fast noch das 2-0 machen können. War auch so ein bisschen unser Spiel. Wir haben Ferl halt daran gehindert, ihr es aufzuziehen oder halt so was in der ersten Halbzeit noch in Ansätzen bei denen gut geklappt hat oder halt auch zweimal durch Akono zu Torchancen geführt hat. Haben wir jetzt eigentlich komplett unterbunden, muss man sagen, bis zu vielleicht zur letzten Szene, wo dann noch ein guter Schuss sozusagen von Ferl drin war. Aber eigentlich, wir standen hinten sicher und haben ja versucht, über Umschaltmomente nach vorne zu kommen. Auch wieder das Ding, dass jeder halt sich in alles reinwirft, was so Torgefahr entwickeln kann. Also es war, fand ich super. Also wirklich wieder jeder wirft sich rein. auch Bünning, der nicht kaputt zu kriegen ist. Eine Szene war, ich glaube, das war beim Fairspiel, wo er, wir hatten das ja, glaube ich, beim Zwickau-Spiel gesagt, dass er von dem eigenen Mann halt auch Sprunggelenk bekommen hat. Und jetzt hat er, glaube ich, vom eigenen Mann, oder kann auch sein, dass es vom Gegner war, auf jeden Fall die Knie, also er ist, er hat so einen Flugkopfball in Anführungsstrichen gemacht auf dem Boden und hat dann das Knie des Gegners halt abgekriegt. Also wirklich, der muss immer hart einstecken, der Mann, aber ist halt auch immer wieder, am nächsten Spiel immer wieder fit irgendwie, ist echt verrückt. Ja, also da war wirklich also eine überragende Abwehrleistung, würde ich sagen. Und das hat auch dafür gesorgt, dass wir das die Null halten konnten dann in dem Fall. Ja, Dombrovka und Krüger kamen auch noch rein für Blacher und Sukutapasu ja sein Tor gemacht und jetzt auch das zweite Spiel von Anfang an gemacht. Da ist klar, dass er dann halt auch mal raus muss und auch gegen Waldhof dann nicht von Anfang an ran durfte. Wird auch wohl eine Kraftfrage gewesen sein.
Das denke ich auch. Ich meine, der ist halt insoweit noch im Aufbau, aber das läuft.
Ja, es läuft. Immer wieder, wie gesagt, zwei Spiele von Anfang an, jetzt auch 78. Hat er gegen Zwicker hat er doch auch durchgespielt, oder?
Ja.
Genau. Und jetzt 78. Minute, erste Auswechslung. Also da hat er ja auch 90% des Spiels gemacht. Von daher, ist er, glaube ich, auch jetzt schon wieder gut dabei.
Was mir noch ganz gut gefallen hat, ist in der 89. ist Jupp noch gekommen, Janik Jeskaczewski.
Ja, an seinem Geburtstag.
Ja, es ist im Prinzip ja nur noch eine Minute auf der Uhr gewesen, aber wir hatten ja noch 4-5 Minuten Nachspielzeit. Ja. Und so konnte er sich doch noch ein bisschen profilieren. Und das war eine ganz starke Nummer auch wieder von Jupp, fand ich, die er da gebracht hat. Durfte er dann auch bei Mannheim nochmal wieder ran.
Ja, Mannheim, einer der Spieler des Spiels, würde ich sagen. Oder ist ja auch Spieler des Spiels geworden in dieser offiziellen Auslosung. Ja, in der 86. Minute, das war das Ding, da hat Erik den Sieg festgehalten, wo er dann den ersten und einzigen Schuss in der zweiten Halbzeit aufs Tor auch richtig klasse pariert hatte. Hat noch eine Szene im Kopf, wo Yibi sich halt auch in einen Schuss reingeworfen hat, komplett, also der auch aufs Tor gegangen wäre und er dann weggeleitet hat. Yibi auch Spieler des Spiels geworden, was er auch 100%ig verdient hat. Da merkt man, der Lotterrasen, der hat noch in ihm was hervorgeholt. Also er war wieder aggressiv dabei und auch ein gutes Spiel gemacht. Also ja, hat mir auch richtig gut gefallen. Ja, die letzte Auswechslung noch, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Fassbender und Tanko durften runter für Guda und Amitov. Also Guda dann auch wieder rein. Der war ja vor dem Spiel eigentlich unwahrscheinlich, dass er reinkommt oder überhaupt. Deswegen wundert man sich, dass er auf der Bank kam und wurde dann jetzt eben noch eingewechselt, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Aber er hatte ja irgendwie grippalen Infekt. Kennen wir ja. Also ich in dem Fall. Und deswegen war das noch so der... Aber es ist trotzdem noch eine schöne Geste, dass er rein durfte, genau wie bei Jupp. Da gab es auch Geburtstagsgesänge bei uns aus dem Block. Hat man, glaube ich, nicht gehört, aber hat sich bestimmt auch gefreut. Ja, und 1-0 gewonnen. In 2022 angekommen, wie man immer so schön sagt. Und ja,
Das hat Rico ja auch mehrfach betont, dann auch in den Interviews so. Wir sind jetzt in 2022 angekommen, jetzt kann es losgehen.
Jetzt geht's los, genau. Jetzt können wir nicht wieder aufsteigen. Ich finde übrigens dazu noch gesagt, wir müssen ja auch noch über Mike Feigenspahn sprechen, können wir jetzt vielleicht aber jetzt auch machen, obwohl es chronologisch jetzt nicht ganz so passt, ist aber egal. Mike Feigenspahn, ja, die letzte Verpflichtung gewesen, kurz vorm Transferfenster am Deadline-Day, wie man so schön sagt, da ist er geholt worden und er hatte auch, es gab ein Interview mit ihm nach seiner ersten Trainingseinheit. Und dann hat er gesagt, oder da hat wurde er gefragt vom Interviewer, was ist dein Ziel mit dem SV Meppen? Und dann hat er gesagt, das Maximum rausholen. Und das ist einfach ein perfekter Spruch, ehrlich gesagt. Das kann man sagen. Da vermeidet man halt Inhalt, aber man kann halt einfach sagen, wie es ist. Finde ich super. Das kommt ist ein Spruch, den versuche ich mir auch zu
machen. Sympathisch rüber, muss ich sagen.
Ja, macht einen sympathischen Eindruck, genau. Ja. Ich hoffe, er muss noch eine Kiste Bier ausgeben, weil der hat ja am letzten Spieltag, letzte Saison, das Tor für Uerdingen geschossen. Das uns, oder das 1-0 für Uerdingen dann in dem Fall und deswegen auch das Tor, was uns sportlich hat absteigen lassen. Deswegen ist eine Kiste auf jeden Fall fällig. Ist, glaube ich, auch eine gute Verstärkung. Ist jetzt kein Koruk-Ersatz, wie man so liest und wie man sich, es gibt auch so ein paar Videos, so Highlight-Videos von ihm. Da sieht man eher, dass er halt eher der Flügelspieler ist, ist ja auch seine angestammte Position links außen, wenn das, wie es in der NOZ steht. Und deswegen denke ich, dass wir ja ihn eher verpflichtet haben, um Guda und Fassbender so ein bisschen Backup zu geben, quasi. Hämlein nehme ich da noch ein bisschen raus, weil Feigenspahn halt eher so ein jemand ist, der über die Schnelligkeit kommt. Und das ist Hämlein ja ähnlich. Hämlein ist da eher der Kämpfer. Ich meine, er kann auch schnell sein, aber nicht so schnell wie Guda, Fassbender oder er. Also Feigenspahn. Deswegen bin ich froh, dass er da ist. Hat mich dann gefreut, aber bin mal gespannt, ob er jetzt überhaupt zum Einsatz kommt jetzt gegen, Havelse. Aber vielleicht als Joker.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, dann kommen wir zur anderen Transfer-News, würde ich mal sagen. Das ist Dennis Undaf.
Ja, Dennis Undaf kommt zurück. Also, nee.
Ja, da gab's ja echt mehrere Meldungen. Ich wurde auf Twitter einmal verlinkt und da hat einer geschrieben, jo, Dennis Undaf zu VfL Wolfsburg ist fix. Und da habe ich gedacht, okay, ja, könnte ich mir vorstellen, dass er dann halt wechselt. In die Bundesliga wollte er ja gerne. Er hat ja auch gesagt, er würde gerne für Schalke 04 spielen, egal ob erste oder zweite Bundesliga. Und da habe ich gedacht, Wolfsburg, okay, ja, über Wolfsburg haben ja schon andere den Schritt nach England gemacht. Und da kannst du ja auch noch so als Zwischenstation immer noch so ein bisschen Geld verdienen. Und die brauchen ja auch jemanden, aber es hat sich dann zerschlagen. Ich gehe ganz stark davon aus, weil Wolfsburg gesagt hat, wir wollen den jetzt in der Winterpause. Und da hat Royal Union gesagt, ist nicht. Am Ende der Saison könnt ihr ihn haben. Und dann hat Wolfsburg sich Max Kruse verpflichtet. Ich denke mal, so wird es gelaufen sein, dass man wirklich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Undaf auf Nummer 1 der Liste stand. Aber ja, und dann hat man sich anders entschieden. Dann gab es halt noch Meldungen, er wird auf jeden Fall in die Bundesliga wechseln. Und dann war Spekulation groß, wo geht's hin? Und jetzt geht er nach England.
Ja, und da gab es ja auch diametrale News. Erst dieses für 18 Millionen und jetzt.
Ja, 18,5, jetzt 7,5, 7,
keine Ahnung. Irgendwie keine Ahnung was. Also sagen wir auf jeden Fall, ein Etat des SV Meppen wäre weg, wenn wir uns haben. Ja,
und wir kriegen kein Geld, leider. Obwohl wir dafür eigentlich verantwortlich sind, dass er da ist, wo er jetzt ist.
Ja, aber das wird Undaf selbst, glaube ich, nicht vergessen. Und dann kommt
er
nochmal vorbei.
Ich bin mir auch sehr, wollte ich gerade sagen. Hast, ne? was hast du gesagt? Er kommt wieder vorbei und?
Ja, und als Premier League-Spieler ist es ja dann auch noch was anderes.
Ja, wenn man ja, absolut. Wenn man im Stadion sitzt. Ich wollte gerade sagen, der wird auf jeden Fall nochmal im Stadion kommen, wenn dann wieder mehr Zuschauer zugelassen sind und er dann halt auch mal Zeit hat, wenn er dann hier ist. Da bin ich mir auch ganz sicher. Vielleicht machen die auch öfter mal ein Trainingslager in Herzlake oder so, da kann man wieder ein schönes Testspiel machen.
Vielleicht schlägt er das vor.
Ja, warum nicht? Ist ja auch eine gute Anlage, wie man so hört. Was wollte ich noch sagen? Genau. Ich hatte noch so Meldungen auch so gehört, dass man das nicht so ganz verstehen kann, dass er dann jetzt noch sagt, okay, also bis zum Sommer bleibt er, super geil. Da gibt es auch interne Absprachen mit allen Spielern, dass es dann heißt, ja, die Saison bleiben wir als Team noch zusammen und was danach passiert, müssen wir mal gucken. Aber so wie das Interview, was ich dann gehört habe von dem Inhaber oder so, also stand auch in einer Tagespost auf jeden Fall, hieß es ja auch, dass er sagte, ja, dieses Team wird so oder so auseinanderbrechen, also in etwas schöneren Worten. Und von daher werden die nächste Saison, die sind ja jetzt auf Platz 1 mit 9 Punkten Vorsprung und werden nächste Saison definitiv nicht oben mitspielen, sondern wahrscheinlich gegen den Abstieg spielen. Und deswegen, ich glaube, der erste ist Champions League gesetzt wohl. Aber wenn das Team halt nicht mehr so zusammensetzt, dann ist das halt sozusagen der erste Wegfallgegner. Und deswegen kann ich auch einen Undaf verstehen, dass er dann halt sagt, okay, Champions League, ja, wäre schön, aber für die Karriere förderlicher ist halt jetzt der Schritt nach England. Das ist natürlich eigentlich schon fast der letzte Schritt auf der Karriereleiter. Aber selbst wenn er gesagt hätte, ich würde zu Wolfsburg gehen zum Beispiel, wäre das, glaube ich, auch eher ein Schritt nach vorne gegangen, allein geldtechnisch. Und
Ja, das ist ja jetzt auch so ein bisschen über die Frage. Natürlich ist irgendwie Premier League so das oberste Ende. Klar, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite, wenn sein großer Wunsch ist, irgendwie in Deutschland bei einem Club zu spielen, dann sieht er das wahrscheinlich ein bisschen anders und dann ist die Champions League vielleicht ein Zwischenschritt und in ein paar Jahren kommt er irgendwie tatsächlich doch noch beim Bundesliga-Club an. Vielleicht wird man ja auch in der Nationalmannschaft tatsächlich noch auf ihn aufmerksam und ich glaube auch da, wenn du dich da in der Premier League verkaufst, dann hast du da mal eine bessere Chance auf einen Anruf als in der belgischen Liga, gerade wenn es dann wieder Richtung Abstieg geht. Ne?
Ja, du meinst, die Premier League ist ein Zwischenschritt, nicht die Champions League, oder?
Entschuldigung, habe ich wieder Champions League gesagt?
Ja, habe ich mir schon gedacht, aber ja, deswegen, ich finde, wie Undaf es gemacht hat, ist genau richtig, was man so hört.
Wenn er 31 ist, dann kommt er zu uns zurück und spielt noch 2 Jahre beim SV.
Genau, dann spielen wir auch Champions League. Danach, ja. Ja, deswegen, also was ich so gelesen habe, ist, dass Brighton so seinen normalen Spielern in Anführungsstrichen immer so 1,5 Millionen Gehalt zahlt pro Jahr, Pfund, glaube ich. Und der hat ausgedient, wenn er die, ich glaube, einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und dann ja. 3-Jahresvertrag? Nee, bis 2026. Also wenn er dann da 2023 anfängt.
Nee, 2023 fängt er an, logischerweise. 23, 24, 25, 26.
Okay, 4 Jahre, ja gut, ja. Das ergibt Sinn. Ja, auf jeden Fall hat er danach ausgedient und kann dann vielleicht auch nochmal hobbymäßig beim FC Schalke 04 ein paar Jahre spielen, bevor dann nochmal... dann kann er hobbymäßig beim FC Schalke 04 spielen und dann da Anlauf nehmen und nochmal ernsthaft für uns spielen.
Ach so.
Ja, so war das natürlich.
Natürlich.
Gut, dann ist das der zweite oder der erste englische, der zweite englische Teil der englischen Woche. Kommen wir jetzt zum dritten und letzten Teil der englischen Woche.
Ja, die Barackler.
Die Barackler, ja, das ist echt auch ein Wort, ne? Aber das soll ja wohl irgendwie sowas heißen wie.
Oder um für die RTL 2 Zuschauer zu sprechen, Dagmars Jungs.
So die Arbeiter, das war ja so die Arbeitergeneration, das sind die Barackler, wenn ich das richtig weiß noch oder richtig verstanden habe. Ja. Aber ja, Waldhof Mannheim. Baracken. Ja, ich kenne das auch nur so.
Also,
was?
Das Viertel nennt sich da so, Benz Baracken. Junge, du musst mehr Hartz-IV-TV gucken.
Stimmt. Ja, du hast recht. Ja, doch, stimmt. Nee, aber ich wollte gerade sagen, Baracken kenne ich eigentlich immer nur so, wenn bei Aufbauspielen ist das immer so die kleinste oder das kleinste
Ding. Da kommt der Fußsoldat dann raus.
genau, der Fußsoldat. Oder, ich weiß nicht, kennst du Tropico?
Natürlich,
das kennt man, muss man spielen. Das sind so die Häuser, die sich, da kann man ja Mietshäuser, große Mietshäuser bauen. Und wenn du
halt,
was?
Mietshäuser mit Katzen?
Genau, da auf jeden Fall sind da Tiere zugelassen, das ist gar kein Problem. Aber wenn du das halt irgendwann nicht baust und dann die Bevölkerung wächst, dann kommen die in so Metall, diese Wellblechhütten und so, die bauen sich auf und die sind auch immer Baracken. War mal sehr teuer, die abzureißen, wenn man dann ein Mietshaus hinstellen wollte. Aber gut, haben wir das Nerd-Thema auch abgesprochen.
Off-Topic-Ende, genau.
Off-Topic-Ende, kommen wir zum Spiel. Da gab es etwas größere Veränderungen. Dombrovka durfte wieder rein für Putti und Guda durfte rein für Locke und Krüger für Ricci. Musste für Putti, genau, aber er durfte rein. Man hat ja dann, aber nee, ja nicht, es gab gar keine andere Wahl, weil ja. Wir hatten ja gedacht, okay, komm, dann haben wir wieder eine normale Viererkette in Anführungsstrichen. Jibi und Bünning als Innenverteidiger und Balle und Dombrovka so als ja, Außenspieler, wie das halt so ist, wie die halt so etatmäßig eingesetzt wurden immer. Aber nein. Ich habe mir auch geschrieben, krumme Viererkette, das ist so der Begriff, den ich dazu jetzt sage, weil jeder auf einer anderen Position gespielt hat, außer Jibi. Obwohl Jibi ja eigentlich gefühlt auch als Linksverteidiger mal geholt wurde, zumindest ja letzte Saison, als er letzte Saison geholt wurde. Gefühlt hätte ich ihn da als Arminersatz gesehen, aber wurde gefühlt auch nie da eingesetzt, weder letzte noch diese Saison. Aber ja, gut. Es hat ja halb funktioniert, deswegen will man da gar nicht drüber meckern. Und ja, also Ballmatt als Rechtsverteidiger durfte als Innenverteidiger ran. Jibi als Innenverteidiger durfte als Innenverteidiger ran. Bünning als Innenverteidiger durfte als Linksverteidiger ran. Und Dombrovka als Linksverteidiger durfte als Rechtsverteidiger ran. Da kratzt man sich mehr als einmal am Kopf, also ich auf jeden Fall und die bei Magenta auch. Aber was soll man sagen? Gerade der Saisonstart hat, also nicht nur... Die Zuschauer oder die Magenta-Kommentatoren hat es überrascht, sondern auch den Gegner. Weil direkt das, was wir sonst immer kriegen, das, was uns immer passiert, haben wir den Gegner spüren lassen sozusagen. Nämlich ein Gegentor in der ersten Viertelstunde.
Ja,
und das deswegen war starker.
Relativ zeitnah schon tatsächlich. Nach 6 Minuten hat Tanku das Ding schon versenkt. Nach einer schönen Vorlage über Beere und Fassbänder, ne?
Genau. Und Guda theoretisch noch, weil der hat ja den Schuss gelassen. Ja. Aber die Entstehung fand ich richtig, richtig schön. Also das ist auch so ein bisschen, was ich ja schon öfter mal gefordert hatte, so dieses Kurzpassspiel über Krüger, Beere und Fassbänder, die dann einen Meter gut gemacht haben. Also Kurzpassspiel kannst du ja auch spielen hinten rum und dann den Ball halten. Nee, das hat aber jetzt funktioniert über die linke Seite. Schöne Passstaffetten und ja, Beere, der den Ball dann auf Guda legte, das sah alles ein bisschen glücklich aus, hat aber funktioniert. Und Tanku ja dann den abgeblockten Ball eingeschoben, abgestaubt, hat sich damit wieder auf Platz 1 der Torschützenliste geschoben. Und war ein schönes Ding.
Definitiv, ja. Definitiv. Und dann haben sie aber meiner Meinung nach so ein bisschen Fehler gemacht, weil ich habe das Gefühl gehabt, tatsächlich, ausruhen wäre zu viel gesagt, aber man hat doch so ein bisschen Gas rausgenommen von unserer Seite.
Ja.
Und Mannheim hat das eben nicht getan. Die zeigten sich halt irgendwie nicht so richtig schockiert davon, dass sie jetzt zurückliegen, sondern haben halt mehr weiter nach vorne geprescht. Das hat ja leider dann auch nachher zum Erfolg geführt, ne?
Ja, absolut. Also ich weiß auch nicht, was da los war, ob das jetzt der Weckruf für Mannheim war oder wie du sagtest, dass wir ein bisschen Gas rausgenommen haben. Vielleicht so ein bisschen beides. Man war vielleicht euphorisiert, dass man ein Tor gemacht hat und so, hat sich gedacht, geil, jetzt können wir wieder unser Spiel aufziehen, stehen hinten sicher und machen ein Umschaltspiel. Aber irgendwie hat das vielleicht auch so ein bisschen für Verunsicherung gesorgt intern. Dass dann halt, wenn da mal der Pass nicht funktioniert hat, dass man dann schnell nervös wurde und so. Und Mannheim hat das einfach ausgenutzt sozusagen. Also das war irgendwas, ja, weiß ich nicht, was da im Spiel gefehlt hat. Ja, also man hat echt nicht mehr so richtig ins Spiel gefunden. Die Zweikämpfe, fand ich, waren hat man nicht reingefunden. Mannheim hat auch ein hohes Tempo abgefeuert, was man irgendwie nicht halten konnte.
Nee, insgesamt wirkt es halt auch wie ein sehr zähes und langwieriges Spiel, muss ich sagen.
Von uns, ja.
Ja, also auch insgesamt so als beeindruckter oder unbeeindruckter Zuschauer. Denn normalerweise sitzt du im Stadion, bist emotionsmäßig stark eingebunden und du merkst gar nicht, wie die Zeit davon fliegt. Das Gefühl fehlte mir hier jetzt tatsächlich.
Kenn ich von Fair.
Ja. Ein bisschen merkwürdig gewesen. Ich weiß nicht, was da Phase war, ob man gesagt hat, oh, wenn wir da 1-0 führen, da sind wir erstmal weit mit zufrieden. Kann ich mir beide auch nicht vorstellen.
Nee, aber man muss auch dazu sagen, dass Mannheim ja auch unfassbar stark gespielt hat. Das war absolut zweitligatauglich, was die da offensiv abgefeuert haben. Ja. Das kann man auch so, kann man auch nicht kleinreden.
Ersten Halbzeit, ne? Ich finde ja, die zweite Halbzeit ist noch so ein bisschen anders.
Weniger. Zweite Halbzeit waren wir insgesamt stärker, würde ich sagen. Ja, da hast du recht. Genau. Nee, aber erste Halbzeit gerade auch, ja, das Spiel hatte immer so Phasen, würde ich sagen. Also wir waren die ersten 10 Minuten dann besser oder von mir aus auch 6 oder 7, 8, je nachdem. Also bis zum Tor und danach vielleicht noch ein ganz bisschen. Dann hatte Mannheim eine richtig starke Phase, also wirklich auch die längste Stärkephase, würde ich sagen. Also wirklich, vielleicht 30 Minuten ungefähr oder 25, je nachdem. Also waren in der ersten Halbzeit gegen Ende wieder ein bisschen stärker.
Es gab ja noch diesen ordentlichen Freistoß da, ne? Also direkt quasi über die Mauer.
Genau.
Aber leider doch ein bisschen zu einfach für den
Torwart. Die Arme. Ja, Standards, das können wir halt einfach nicht. Das ist vielleicht auch so ein Ding. In dem Best-of von Mike Feigenspahn war halt auch zu sehen, dass er ab und zu mal ganz gute Flanken schlagen konnte und auch ein paar Standards geschlagen hat. Oh ja. Also das ist wirklich noch so ein Loch, was Amin dann eingerissen hat, was noch nicht gestopft werden konnte. Also Ecken schießt ja Hämlein oder FCF eigentlich.
Oder Tanku,
genau. Aber Tanku ist, glaube ich, eher so der Ersatzmann, was Standards angeht, weil er ja, das hast du, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast dann auch mal gesagt, dass Tanku eigentlich das nicht machen soll, weil er dann in der Mitte fehlt.
Ja,
ich glaube, so ist es ja halt auch. Ja, und deswegen macht er das ja eigentlich auch jetzt nur aushilfsweise, weil die anderen ja entweder nicht drin waren oder verletzt waren. Und vielleicht wäre er dann wieder eine gute Alternative, dann da auch mal was zu probieren. Naja, gut, aber ist halt so. Da hatte der Waldhof ja gar keine Probleme mit. Also die haben ja richtig gute Standards geschlagen, dafür sind die ja auch ligaweit bekannt. Marc Schnatterer, muss man da einfach nur sagen, der jetzt hier auch wieder per Freistoß das 1-1 vorbereitet hat. Ja, bis zum 1-1 hatten wir noch versucht, so ein bisschen offensiv halt uns für Entlastung zu sorgen, aber es fehlte an Ordnung wieder mal. Also kein ordentliches Offensivspiel. Defensive stand noch relativ gut, fand ich. Aber offensiv haperte es dann mal wieder. Es fehlte halt so ein bisschen der Übergang zwischen Defensive und Offensive. Das war wieder, also auch nochmal, sei jetzt nochmal dazu gesagt, Mann des Spiels ist ja eigentlich Jupp geworden und das hat er sich auch verdient, weil er halt kalt in das Spiel reingeworfen wurde, aber trotzdem mal ein super Spiel gemacht hat. Aber sonst über 90 Minuten hat mir auch David Blacher wieder wunderbar gefallen, der auch wieder überall war. Also der ist offensiv und defensiv auch überall, wirft sich auch in alles rein, spielt hat aber auch gute Pässe und so. Ist so wirklich der überragende Mann so im defensiven Mittelfeld. Gefällt mir richtig gut. Ja, Beere auch wieder ein bisschen stärker geworden, fand ich. Und Tanku auch wieder, das gesamte Mittelfeld war eigentlich wohl richtig gut. Tanku, der es jetzt auch wieder geschafft hat, sich gegen 3 Mann dann durchzusetzen und also ins Dribbling geht und dann immer den Ball noch behauptet und so weiter, war oft nur beim Foul zu stoppen. Hat im Vergleich zum Zwickau-Spiel jetzt auch vor allen Dingen, um jetzt 2 Heimspiele zu vergleichen, auch wieder einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und ja, generell ist keiner so richtig krass abgefallen auch. Man muss auch sagen, so ein 1-1 gegen Waldhof Mannheim, auch wenn es dann zu Hause ist, ist ja auch ein gutes Ergebnis. Man hat ja
sagen, das kannst du gut mitnehmen. Das ist eine Mannschaft, die im Prinzip irgendwie mehr fair und ehrlich gesagt mal auf unserem Niveau ist. Sowohl spielerisch als auch, ich sage jetzt mal so vereinsmäßig. Klar stehen die so ein bisschen größer da eventuell, aber sind jetzt halt nicht so weit weg von uns, als das, was nicht vergleichbar wäre. Da gibt es ganz andere Gruppennamen, glaube ich. Und da muss man sich so ein 1-1 auch gut gefallen lassen.
Ja, und wenn man sich überlegt, dass
vielleicht... Ich glaube, gerade bei Mannheim, genau wie bei uns, da steckt halt auch immer noch ein bisschen mehr Emotionen drin. Weil das ja nun mal einfach auch das Relegations-Dreamteam war, das uns auf jeden Fall geführt
hat. Meinst du, das sehen die Mannheimer ähnlich?
Bestimmt. Ja. Aber da wird noch Hass sein.
Da kann man nichts vor. Sicher, sicher. Ist ja auch gesunder Hass. Ja, aber ich finde ja auch, wenn man auch sich guckt, wie wir das Hinspiel gespielt haben, wie wir da abgeschlachtet worden sind, ist das halt schon ein unfassbarer Schritt nach vorne gewesen. Wenn man sich generell mal die Rückrunde anguckt. Wir haben ja das erste Rückrundenspiel letztes Jahr noch gehabt. Da haben wir halt Halle wieder gut gemacht. In Karlslautern ist es dann halt andersrum gelaufen. Zwickau auch nicht ganz so gut gelaufen. Verl haben wir geschlagen wieder. Und jetzt haben wir gegen Mannheim auch einen Punkt geholt. Das heißt so, plus minus null sind wir jetzt eigentlich so in der Rückrunde da, wie wir in der Hinrunde sind. Und die Hinrunde haben wir halt auf Platz 5 abgeschlossen.
Und machen wir uns nichts vor. Von daher ist das schon sehr, sehr gut. Absolut kein Stress. 15 Spieltage, 6 Punkte.
Ja.
Lass mal chillen.
Ich fand's so süß, als der Kommentator gesagt hatte, da haben wir noch 1-0 geführt, man hat 42 Punkte, aber da muss man sich noch lange nicht drauf ausruhen. Wir wissen ja, vor 2 Jahren oder so, da ist Chemnitz mit 44 Punkten abgestiegen. Ich so, ja, wenn Chemnitz aber an Spieltag 24, welchen Spieltag haben wir? 24? Doch, oder?
23 haben wir, glaube ich.
23, okay. Wenn Chemnitz an Spieltag 23, 42 Punkte gehabt hätte, wären die nicht abgestiegen. Aber gut, ja. Wenn wir bis zum Saisonende alles verlieren, kann es noch eng werden. Da hat er vollkommen recht. Aber ja, fand ich dann ganz, ganz süß, dass es dann wieder unbedingt dieser Zwang entstanden ist, Meppen in die Abstiegsregion runterzustoßen. Ein bisschen
zu diskreditieren. Ne? Ich meine, selbst genau. Wenn wir die Punkte behalten, sieht es, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, wenn ich daran denke, dass Havelse wohl schon verloren sein dürfte und Tüttelche München auch verloren ist.
Ach ja. Ich hab ein bisschen Sorge, muss ich sagen, wenn ich so in die unteren Tabellenränge gucke. Ja, Havelse, bei allem Respekt, sehe ich als Absteiger. Tüttelche bei allem gegenteiligen Respekt, freue ich mich, dass die Absteiger jetzt verstehen. dann haben wir da unten noch stehen, im Moment, was?
Duisburg.
Ja, Duisburg, und das ist das Problem. Duisburg ist ein Problem, ich weiß nicht, wer ist noch unterm Strich? Ach ja, Würzburg natürlich, genau. Würzburg sehe ich auch nicht mehr als reelle Chance, dass die da hochkommen, und ich will es nicht hoffen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Duisburg halt den vierten ungeliebten Platz einnimmt, hast du das Spiel gesehen am Mittwoch zufällig gegen Osnabrück?
Nein, ja, um Gottes Willen, 6-3, Alter.
6-3, und ja, ich habe es mir halt kurz angeguckt, ich hatte eigentlich gar keinen Bock mehr auf Fußball nach den Meldungen, über die wir gleich auch noch sprechen, weil eigentlich hatte ich mich auf das Spiel gefreut, weil ist ja ein cooles Spiel eigentlich, und Duisburg ja auch 1-0 gewonnen, das Spiel davor, dachte man sich auch, jo, die kriegen es wieder jetzt langsam die Kurve, was ich denen ja auch hoffe, allein schon halt aus Sympathie zu Duisburg auch hin und halt auch zu Sympathie zu den Pottbolzern. Da hatte ich dann gesehen, wie schlimm auch die Tore gefallen sind. Es hat so ganz, ganz krasse Vergleiche zu unserer letzten Saison. Und uns hat ein insolventer Verein gerettet. Vielleicht schafft es das jetzt auch Tüguchi. Aber da ich Tüguchi jetzt halt auch schon, die sind ja unterm Strich, dass ich die jetzt auch nicht mehr sehe, dass die überhaupt hochkommen. Allerdings muss man sagen, wenn diese Tabelle wirklich wenn die Tabelle anders gerückt wird, weil die Tüguchi-Spiele annulliert werden, dann verliert Duisburg halt keine Punkte, weil die in dem Fall Gott sei Dank gegen die Tübingen München verloren haben. Also da kriegen die keine Punkte abgezogen. Das wäre dann für die jetzt auch nicht so schlecht. Naja, gut. Aber wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen und wollen wir einfach zu unserem Spiel zurückkommen?
Ja.
Das 1-1 kann man halt sagen. Also Freistoß, der sich hätte vermeiden lassen müssen. Es gab in der Phase des Spiels relativ viele Freistöße, auch für uns. Aber da zeigte sich halt die Qualität, dass Mannheim die verwertet hat. Schnatterer auf Pascal Sohm. Kopfball, keiner ging richtig hin irgendwie. Keiner fühlte sich richtig zugeordnet zu dem neuen Stürmer von Waldhof. Und dann hat er eingenickt. Und ja, dann ging es aber, fand ich, erst so richtig los, dass die dann halt stärker wurden. Ja, müssen wir noch sagen, dass Bünning ausgewechselt werden musste, weil er irgendwie Probleme mit dem Rücken hat.
Genau, ein bisschen verletzt hat auf jeden Fall. Aber alles in Ordnung.
Natürlich. Weil ich glaube, dann kann ein Kopf fehlen. Dann sagt er, ein bisschen Uhu, klebt er wieder.
Ja.
Geht das? Das ist überragend. Nee, aber Gott sei Dank, ja, es ist wichtig, dass er wieder fit ist. Ja. Deswegen er sagte irgendwie, im Interview stand, glaube ich, oder in der Mitteilung, er konnte jeden Schritt spüren und so. Aber jetzt ist wieder alles gut.
Ja. 2 Ibus und los geht's.
Und los geht's, genau. Super. Nee, und Jupp kam rein, war klar. Und da habe ich gedacht, ja, logisch, jetzt hast du einen, jetzt kannst du ja den Rechtsverteidiger wieder auf rechts stellen. Und oder dann kannst du jetzt wenigstens den Linksverteidiger wieder auf links stellen. Und Jupp ist eigentlich auch eher Rechtsverteidiger und der geht dann auf rechts. Nope. Das, so einen Quatsch machen wir nicht. Aber ich sag das jetzt so und es hat funktioniert. Von daher, warum sollte ich meckern? Aber es war halt nur witzig, deswegen wollte ich es erwähnen.
Faszinierend fand ich ja tatsächlich, dass es schon nach der ersten Halbzeit auch schon 3 Minuten Nachspielzeit gab. Also da war der Schiri ja sehr, sehr großzügig auch.
Ja. Ja gut, aber es gab ja halt auch Anlass. Ich meine, eine Verletzung, 2 Tore, ja. Bisschen ja
Auswechslung.
Auswechslung im Mecker, so gab es ja auch noch. Und so, von daher, ja, 3 Minuten ist, vielleicht hätten wir auch 2 getan, aber gut,
was soll's. Ich würde sagen, meistens, du hast ja meistens eher immer so die Geschichte, dass du vielleicht 1 oder 2 Minuten nach der ersten Halbzeit hast. Normalerweise staut sich das Ganze ja bis zum Ende auf. Mhm. Weil du dann guckst, okay, wenn es hier 12-0 steht, dann können wir auch nach Hause fahren. Dann brauchst du nicht länger als 90 Minuten. Genau.
Nee, dann muss ich jetzt 12 Minuten Nachspielzeit laufen lassen, dann geht nicht anders. Ist so. Naja. Ja, danach begann die starke Waldhof-Phase erst recht. Also davor hat sich, also das 1-1 hat sich angedeutet und war auch verdient auf jeden Fall. Und danach hätte sich eher ein 2- oder 3-1 gegen uns angedeutet und wäre auch verdient gewesen. Also da hatte wirklich Mannheim so gute Chancen, sag ich mal. Also da waren wir öfter mal nicht wach. Vor allen Dingen über außen waren Probleme zu erkennen, aber ja. Wir hatten dann in dem Fall ein bisschen Glück, hatten auch ein bisschen Pech in Anführungsstrichen, weil wir gegen Ende der ersten Halbzeit auch nochmal noch eine Chance hatten. Also da in unserer starken Phase hatten wir dann auch wieder die Chance. Von daher kann man sagen, ein 1-1, mit dem man zufrieden sein konnte und wir auch waren. Also das es hätte deutlich schlimmer kommen können.
Du meinst jetzt den Schuss natürlich auch von Behre da noch kurz vor Schluss.
Ne? Ganz genau, ja.
Da sah der Torwart auch nur gut aus, weil sich die Fingernägel nicht geschnitten hatte. Ey. Das war halt also mit dem letzten Millimeter dran und rausgekehrt. Das war schon... Ja.
Gerettet durch Nagel. Ja. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ja, deswegen, also da so ganz chancenlos waren wir nicht. Wir brauchten halt wirklich eine große Zeit, um uns ja zu schütteln und zu fangen. Haben es dann aber hingekriegt. Ich meine, gut, wenn das Spiel jetzt zur Halbzeit 3-1 gegen uns gestanden hätte, würden wir natürlich da anders drüber reden, aber so ist es ja nun mal im Fußball. Da können Kleinigkeiten halt schon Sachen entscheiden. Und so war es dann halt. Deswegen, wir hatten jetzt auch mal ein bisschen Pech, die Spiele davor, außer jetzt fair. Deswegen können wir jetzt auch mal wieder ein bisschen Glück haben. Und auch wahrscheinlich 2 oder 3-1 gewonnen. Von daher ist das schon okay. Ja. Wobei die zweite Halbzeit sind wir uns ja, glaube ich, auch einig, dass wir das bessere Team war, über 45 Minuten zu sehen. Aber die erste Riesenchance hatte schon mal Mannheim als Erik, der eigentlich nicht am Ball war, aber es mit seinem Stellungsspiel so unfassbar stark gemacht hat, dass er halt ja das Tor verhindert hat. Also er ist perfekt rausgekommen und hat perfekt den Winkel zugemacht, dass halt daraus kein Tor wurde. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, und dann danach wurden wir halt besser. Also, ach, wir haben übrigens noch nicht gesprochen, diese eine Szene in der 3. oder 4. Minute, als Guda gefoult wurde und es hätte Elfmeter für uns geben müssen können sollen, nicht geben können sollen. Also wie auch immer. Also ich fand, es war kein Foul, was man unbedingt pfeifen musste. Aber ja, anscheinend wurde er am Fuß getroffen und deswegen hätte das Elfmeter für uns geben müssen.
Es gab ja so eine ähnliche Situation, glaube ich, nochmal Richtung Ende des Spiels mit Tanku, der halt da auch im Strafraum
gelegt hat. Ja, ich hab mir nur die eine Szene noch aufgeschrieben, die Handspiel war von Segert, der ist den Ball erst abgegrätscht hat und dann beim Aufstehen sich den Ball halt mit der Hand so ein bisschen zugespielt hat. Also mit einer, wie gesagt, ob das jetzt absichtlich oder unabsichtlich war, ich weiß jetzt immer noch nicht, ob das jetzt so ein zwingender Punkt ist, aber er macht eine aktive Bewegung zum Ball halt hin. Und deswegen fand ich das halt sehr komisch, dass da dann halt auch gesagt wurde, nö, das ist kein Handspiel. Also ob das der Schiri sieht oder nicht, ist ja Wurst. Aber dann, wenn dann hinterher gesagt wird, das ist kein Handspiel, weil, finde ich das halt schon verrückt. Weil wenn man mit dem Hand so klar zum Ball geht, finde ich, gibt es da eigentlich gar keine 2 Meinungen. Aber gut, ist ja auch egal.
Ja, also wir waren dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit schon offensiv deutlich stärker, das finde ich halt auch, aber viele Situationen waren dann auch nicht am Schluss zwingend, als dass da ein Tor draus entstehen könnte.
Immer noch viele Ungenauigkeiten, ja.
Genau, viele Ungenauigkeiten und also auch viel, worüber es ja fast gar nicht nötig ist, da jetzt auch irgendwie, sind halt Situationen gewesen, wie wir sie in den letzten Tagen auch erlebt haben. Wir haben dann halt noch einige Wechsel auch vollzogen. Ne? Richie durfte halt noch wieder rein für Krüger. Und Hämlein ist reingekommen für Ruder beispielsweise.
Genau, 76. Minute, relativ späte Wechsel wieder, aber ja. Ja. Genau, und die zweite Wechselperiode war Pio durfte rein für Behre und Amitov für Mo Fassbender in der 83. Dass wir Pio noch sehen. Ja, und hat auch ein gutes Spiel gemacht. Also
das war auch ganz witzig. Ich habe noch ich habe mit einem Bekannten geredet, der sagt dann so, hier, ich habe da vorhin schon Janik Rosé laufen sehen, der lief da oben mit Pio. Ist okay, interessant. Und dann kamen die Spieler auf den Platz. Da habe ich nicht drauf geachtet. Und dann haben die sich warm gemacht. Und ich gucke so den Leuten beim Warmmachen zu und denke, hä? Das ist doch Pio. Ich sage, was hast du denn da oben gesehen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Hat der vielleicht auch nur einen Kumpel, der aussieht wie Pio? Ja, okay. Mich wundert schon, dass Pio sich überhaupt warm machen muss. Ich habe dann gesagt, dass Pio sich überhaupt warm machen muss. Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt noch für ein Spiel den Anfang sind. Und dann wird auch noch eingewechselt. Na gut.
Ja, und auch noch hat sogar 7-mal mehr Minuten gemacht als die ganze Hinrunde. Nee, aber er kann ihn auch verwechselt haben, weil er hat jetzt eine ganz andere Frisur, so extrem lange Haare, so nach hinten gegelt. Früher hat er
wechseln, der läuft wie der kleine komische Prüfer bei Asterix
erobert. Richtig, ja, weiß ich, genau. Das hatte ich auch schon gesagt. Und das ist 1:1. So, wenn man das einmal gesehen hat, kriegt man das nicht mehr aus dem Kopf raus. Also ja, deswegen an alle Hörerinnen und Hörer gerne. Aber die meisten fragen sich, wer ist Asterix, wer ist Obelix, was sind das? Was reden die alten Männer wieder für ein dummes Zeug?
Wenn das irgendeiner schreibt, dann machen wir einen Podcast über Asterix und Obelix, das sage
ich dir. Ja, 1912, der ist noch mit dem Podcast, Sonderfolge Asterix und Obelix.
Ja, ganz klar, übrigens auch, wenn der halt durch ist mit Fußball, dann wird er halt Prüfer bei den Olympischen Spielen und zieht in ein gallisches Dorf. Also,
ja, muss. Schlussphase hatte Hämlein noch die Riesenchance sozusagen. Also vor allem Hämlein zu guter Pause hatte, glaube ich, auch noch einen guten Torschuss. Fassbender auch noch die ein oder andere Chance, also vor seiner Auswechslung logischerweise, aber hat nicht mehr sollen sein. Von daher schade. Aber wir nehmen die
Punkte. Einfach, dass ich recht habe am Ende dieser Woche, dass wir die Punkte mitnehmen.
Ja.
Und gesagt, hier, pass mal auf, wir könnten das Ding jetzt holen, aber gib Tobi das gute Gefühl.
Genau, weil du ja so ein großer Sukuda-Paso-Fan bist, hat er auch extra daneben geschossen, oder ich glaube, der wurde ja gehalten sogar, ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber ja.
Hat mich auch angeguckt und gesagt, der war für dich.
Ja. Locke wollte unbedingt ein Tor machen, weil ich ihn ja so letzte Saison so gedisst habe. Und hat er dann nicht ganz hingekriegt, leider. Naja.
Ja, gut. Dann, dann lass uns das Spiel mal insoweit abschließen.
Genau. Ich denke. Ich finde halt, das Positive, was man behalten muss, dass man einen klaren Schritt nach vorne gemacht hat. Diese Saison sah man gegen Spitzenteams ja immer nicht ganz so gut aus. Hat jetzt einen Punkt geholt, einen verdienten Punkt. Hätte auch gewinnen können, aber ich finde, dass die Abwehr wieder ein starkes Spiel gemacht hat, dann sind auch die Ungenauigkeiten in der Offensive ab und zu mal verschmerzbar, gerade auch wenn das 1-0 so durch so ein gutes Tor gefallen ist. Aber man hat sich weiterentwickelt und finde ich, man kann zufrieden sein, da wo man jetzt steht. 40 Punkte, mega, wie Rico ja auch gesagt hat. Und sehe ich ganz genauso. Und das sind die positiven Dinge, die wir jetzt definitiv aus dem Spiel mitnehmen dürfen.
Ja.
Gut, kommen wir zu, jetzt haben wir Asterix und Obelix gesagt, gallisches Dorf, positiven Dinge abgeschlossen, kommen wir zu dem bundeseinheitlichen Beschluss, wieder mehr Fans zuzulassen mit einer Regelung von 50% Auslastung oder maximal 10.000 Leute in Stadien, in Freiluftveranstaltungen und sogar eine Anpassung für Innenräume, wo uns immer eingetrichtert wurde, dass
Innenräume sind böse.
Sind Hotspots quasi und Spreader-Events und klingt ja auch logisch. Deswegen finde ich das ja auch total sinnvoll, dass man dann sagt, dass man Freiluftveranstaltungen anders behandelt als Innenraumveranstaltungen. Da sind es, glaube ich, 30% und maximal 2.000 Leute oder 4.000 Leute oder so.
Kann sein, ich weiß
nicht. Irgendwie so weiß ich jetzt auch nicht mehr, hundertprozentig. Aber ja, war die Freude natürlich groß bei Fußballfans deutschlandweit und bestimmt auch bei Handballfans und Basketballfans oder so. Aber ich spreche jetzt halt nur für meine Fußballfan-Bubble. Und da währte die Freude halt nur ganz kurz, weil am Anfang, also erstmal nicht nur große Freude, dass da mehr Zuschauer reinkommen, sondern dass es ein bundeseinheitlicher Beschluss ist, wo sich die Länder angeblich drauf geeinigt haben. Ist ja auch immer so das Ding, dass es ja auch scheiße ist. Also ich gönne jedem Verein, dass er so vielen Fans spielen kann, wie er darf, sozusagen. Aber Also deswegen, ja, ich finde das auch nicht so schlimm, dass Magdeburg vor 15.000 Leuten spielt, sondern ich freue mich dann eher für die Magdeburger, bin dann halt nur traurig, dass bei uns halt nur 500 sind und jetzt 10.000, 6.000, 1.000, es gab ja halt so viele unterschiedliche Regeln, wo du denkst, hä, why? Naja, wolltest du was sagen?
Nee.
Okay.
Du hast es im Prinzip das, was ich sagen wollte, schon konterkariert.
Konterkariert, ey, du haust dir auch die Fremdwörter raus, ist der Hammer.
Entschuldigung, nur für dich.
Nur für dich, damit ich das nicht verstehe. Nee, aber tatsächlich das. Ja, gut. Und dann war man dann froh, einheitliche Regeln, keine Wettbewerbsverzerrung. Wie gesagt, Wettbewerbsverzerrung, da auf das Thema will ich gar nicht eingehen, das ist mir eigentlich Wurst. Weißt du, wie gesagt, also, Wettbewerbsverzerrung ist es auch, dass ein FC Bayern München so in der Bundesliga spielt, wie sie es gerade tun. Ist auch Wettbewerbsverzerrung oder Rasenballsport Leipzig oder sowas. Investorenvereine ist Wettbewerbsverzerrung, regt sich auch keine Sau drüber auf. Außer wir Fans. Aber gut. Deswegen, jetzt war dann halt diese Regelung beschlossen. Alle waren froh, dass wir auch gegen 1860 halt vor so vielen Zuschauern spielen können und vielleicht sogar in Havelse. Aber die niedersächsischen Vereine waren das alle sehr, also ich hatte ja auch in unsere Gruppe gepostet, dass Schalke sofort 10.000 gepostet hat und alle waren glücklich. Und von Niedersachsen-Seite, von niedersächsischen Vereinen kam halt nichts. Und da war ich, hatte ich gedacht, okay, gibt's jetzt, also eigentlich kann das ja nicht, ne? Die Länder haben sich ja geeinigt, wie es hieß, und Niedersachsen mit 500 waren ja schon die wenigsten deutschlandweit. Und ja, dann kam halt die Schreckensnachricht, wie man also sagen kann, dass Niedersachsen sagt, ach, was die anderen machen, ist uns scheißegal. Wir haben unseren Weg, den ziehen wir jetzt noch bis zum 23. Februar durch. Und große Entrüstung ging durchs Meppner Fanforum und durch Twitter, durch Facebook, durch alles. Und auch der SV Meppen hat ja heute eine Meldung rausgehauen, so von wegen, oder Ronny Maul hat ja der gesagt, dass er das nicht verstehen kann, dass er dann halt sagt, okay, warum jetzt keine einheitlichen Regeln? Seit 2 Jahren Pandemie schreit man ja immer schon danach, dass es eigentlich unsinnig ist, an Ländergrenzen andere Regeln zu machen, sondern dass man sich doch bitte auf einheitliche Regeln festlassen soll. Und man hat sogar auch einen Kompromiss vorgeschlagen, dass es halt, ja, dann halt nicht 50% Auslastung, aber wenigstens schrittweise Erhöhung. Aber nein, Niedersachsen sagt 500 und 2G, bestes, was es gibt. Nicht mal 2G plus oder so. Es ist ja halt auch so, dass ja verschärft wird und gelockert, in Anführungsstrichen beides. Also man, jetzt heißt es ja in Niedersachsen 500 Zuschauer und 2G, wie wir jetzt halt alle wissen, bei Großveranstaltungen. Bei Gastronomie und Kino, Theater und so ein Gedöns ist es ja, egal ob Innen- oder Freiluftveranstaltungen, ist es 2G plus und Vollauslastung. What the fuck? Wie kann man da sagen, wir hören auf die Wissenschaft, wir machen alles, was die Wissenschaft uns vorgibt und so weiter und sagt dann halt sowas. Also in Gastronomiebereichen ist ja logischerweise auch keine Maskenpflicht, ist ja halt schwierig. Aber im Kino weiß ich gar nicht, wie ist es im Kino? Ist da Maskenpflicht? Okay, immerhin. Was meinst du?
Ja, du kannst da ja Popcorn und Nachos essen. Also das kannst du schon.
Ach so, logisch, ja, klar, okay. Okay, also auch keine richtige Maskenpflicht. Also
du kannst natürlich jetzt während Spider-Man 3 sehr langsam essen, dann hast du während der ganzen Show
eine
Maske auf, aber ja, im Normalfall
hast du
dann halt 80% der Zeit die Maske.
Ja, gut. Also wenn man sich da auch einen leeren Popcornbecher hinstellt, dann kann man wahrscheinlich auch ohne Maske. Alles egal, ist egal. Jedenfalls ist es ja halt einfach sinnvoll zu sagen, also ich will jetzt nicht die Stadien 100% voll haben, aber ich finde diese 50%-Regelung auch schon okay, oder soll es auch 30 sein, was auch immer. Aber ehrlich gesagt, dann gerne auch mit 2G+, was ja einfach auch in aller Sinne ist. Also es ist in meinem Sinne, wenn ich um mich herum nur geboostert oder getestete Leute habe, damit die Pandemie ein Ende findet. Und es ist halt auch im Sinne der Landesregierung eigentlich, ihre stockende Impfkampagne halt voranzutreiben, wenn man halt sagt, ja, mit deiner Boosterimpfung kannst du halt ins Stadion. Ist ja jetzt nicht so. Ich kann jetzt ins Stadion, wenn ich einer der Glücklichen bin und von 500 Leuten, dann kann ich mit einer normalen Impfung in Anführungsstrichen ins Stadion, aber müsste mich halt nicht testen, wenn ich das nicht möchte. So bin ich halt gezwungen, mich zu testen und zu boostern oder wie auch immer. Ist ja jetzt auch nicht so, dass das halt so ein krasser Aufwand ist, sich boostern zu lassen. Aber nein, man hält das 500 2G-Konzept anscheinend für das Nonplusultra und möchte daran nicht rütteln. Hat gesagt, nö, wir haben das jetzt einmal festgelegt bis 23. Februar. Das ist viel zu aufwendig, das jetzt zu ändern. Da müssen wir ja nochmal eine Veröffentlichung rausbringen oder was auch immer. Und ich kann es nicht nachvollziehen, dass man nicht einfach sagt 2G plus und erhöhte Kapazität. Aber wahrscheinlich hat man sich gedacht, nee, wenn wir jetzt den Verein einen Finger geben, dann ziehen sie uns die ganze Hand aus. Also da gibt es dann nur ganz oder gar nicht. Und was Niedersachsen natürlich auch für ein Problem hat, im Gegensatz zu NRW zum Beispiel. NRW hat einen Verein wie Borussia Dortmund, wie Borussia Mönchengladbach, wie, ja, ich wollte gerade sagen Bayer Leverkusen, aber die lasse ich lieber raus. Ich nehme mal nur die beiden oder VfL Bochum gerne noch. Das sind alles größere Vereine, die auf Zuschauer angewiesen sind und das auch durchbringen möchten vor Gericht. Und was hat Niedersachsen? VfL Wolfsburg. VW Wolfsburg. VW und Landesregierung, wissen wir ja, ist wahrscheinlich schwierig, dass dann Wolfsburg sagt, okay, ich ziehe eine Klage in Betracht. Dann haben wir Eintracht Braunschweig, Hannover 96. Auch beide wohl eher dem Konzern, oder zumindest bei Hannover weiß ich es nicht, aber da scheint ja ein Martin Kind, ein guter Freund von ein Stefan Weil zu sein. Von daher wird es da wohl auch schwierig sein, dass man, oder die haben ja auch schon gesagt, dass es okay finden. Schade, aber okay, dass die Landesregierung so handelt. Und ja, Braunschweig, hätte ich jetzt auch gedacht, dass die etwas lauteren machen würden, als sie es getan haben, haben sie aber auch nicht. Ja, und dann haben wir halt nicht mehr so viel.
Braunschweig ist, also wenn du, ich gehe nur, also ich, meine Wertung ist das nicht und so, ich gehe jetzt nur in das rein, was du gerade eben selber gesagt hast, dann sage ich dir nur, Braunschweig ist halt auch ein VW-Standort.
Ne? Wusste ich ehrlich gesagt nicht bis heute, aber ja, das hatte ich dann auch gelesen. Dann. Ja, das ist sehr nett, das habe ich aber dann auch auf Facebook noch gelesen. War mir so nicht bewusst, aber ist natürlich dann auch logisch, dass die dann so sagen, ja, finde ich schade, aber ja, dann haben wir halt noch Osnabrück, Meppen und das ist dann alles, was wir noch im Profibereich haben. Was? Ja, Havelse, okay. Ja, weiß ich nicht, ob Havelse daran interessiert ist, dass die Stadien voll sind. Also die haben ja auch gesagt, die hätten es schön gefunden, wenn es so wäre, weil dann wären bestimmt dreimal so viele Spieler jetzt zu Zuschauer gewesen mindestens. Aber Havelse wird es auch relativ wurscht sein. Ein Verein, der gesagt hat, für uns wäre es wahrscheinlich am besten, wenn es komplett Geisterspiele geben würde. Ja, aber wenn man halt in der großen Arena ist und da halt seine Fans, also man hat ja beim letzten Spiel gegen Wien Wiesbaden nicht mal die 500 voll gekriegt, da waren 222 Leute im Stadion. Jetzt gegen Meppen ist ausverkauft, weil halt 90% davon wahrscheinlich auch Meppener sind im Heimbereich, aber gut. Sagen wir so dahingestellt, oder vielleicht ist auch einfach das eine Art Derby in Anführungsstrichen für Havelse oder halt ein Niedersachsen-Duell, so wie es halt ist, wenn wir nach Braunschweig fahren. Vielleicht freuen die sich auch einfach auf uns, kann man ja auch nachvollziehen. Aber sonst hast du halt hier nichts in Niedersachsen an großen Vereinen. Und das ist halt unser Problem, warum wir jetzt halt der Landesregierung oder den Launen der Landesregierung ausgeliefert sind. Sag ich jetzt einfach mal so hart. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir große Handball- und Basketballstandorte haben, die überhaupt, deren Wort überhaupt ins Gewicht fällt. Keine Ahnung. Aber ist halt schade. Und das tut dem Verein weh finanziell, das tut mir weh. Und das sei nochmal als letztes so hingeworfen, weil das ja auch ein wichtiges Thema war diese Woche.
Ja, das ist wohl wahr. Es war ein sehr wichtiges Thema diese Woche. Stimmt. Wird uns dann halt auch wahrscheinlich dann noch die nächsten drei Wochen auf jeden Fall begleiten.
Ja. Man kann natürlich sagen, okay, es geht bis zum 23.02. Das heißt, Gott sei Dank ist unser Derby nicht betroffen, aber diese Winterruhe wurde, oder Weihnachtsruhe, man erinnert sich ja noch, man hat sich ja die lustige Weihnachtsruhe ausgedacht, das eben schnell in Winterruhe umgetüftelt, damit man das halt so lange vollziehen kann, wie man möchte. Ne? Aber ja, hat sich dann, ja, wer weiß, ob, wie gesagt, wenn das Derby nicht betroffen ist, dann weine ich jetzt halt bis zum Derby, aber wenn es uns das Derby auch noch vor 500 Zuschauern trifft, dann weiß ich nicht, dann raste ich aus. Ich meine, ich kann eh nichts machen, aber wäre auf jeden Fall unfassbar. Also, naja, ist halt wie es ist. So, wir wollten noch auf Türkgücü München eingehen, fällt mir ein. Die sind pleite. Die machen das. Schade. Die machen das, was Uerdingen gemacht hat letztes Jahr, kann man so kurz zusammenfassen. Wieder ein Investor, der Lust an seinem Spielzeug verloren hat.
Da möchte ich an der Stelle sagen, seht her, das mit Investorenvereinen klappt nicht so richtig gut.
Ja, genau, das ist ja so. Das ist einfach, gerade der Fußball ist ja ein Konzept, was halt, finanzielle Kraft und sportlicher Erfolg nicht halt Hand in Hand gehen. Du kannst halt nicht immer Geld reinpumpen und dann geht's halt. Das geht halt vielleicht ganz gut von der achten in die vierte oder von mir aus auch in die dritte Liga, wie bei Uerding und Türkgücü München der Fall. Aber wenn du halt kein Fundament hast, so wie wir jetzt, nehmen wir jetzt zum Beispiel den SV Meppen. Ein SV Meppen steht halt auf einem gesunden Fundament. Wir stehen halt auf vielen Beinen quasi. Also wir haben erstmal die Zuschauer, was beide Vereine so in der Form nicht hatten. Also Uerding hat ja eigentlich seine Fans, allerdings nicht so, wie es jetzt halt ist, mit fremden Stadion und ja, sowas. Wir sind halt in einer Region, die hat, lockt viele Fans an. Wir sind halt fußballverrückt hier und wir haben immerhin, wir spielen immer in einem Stadion, haben eine Trainingsstätte und haben halt regionale Sponsoren, die uns helfen. Also ohne Geld geht es natürlich auch nicht. So ist es ja auch nicht, dass es halt sagt, okay, wir brauchen keine Sponsoren, wir leben davon, wenn die Zuschauer ins Stadion kommen und davon lebt der Verein. Ganz so ist es ja auch nicht. Man kann das nicht komplett trennen, Geld und sportlichen Erfolg. Aber wir stehen halt auf vielen Füßen und nicht auf einem Fuß. Und wenn der eine Fuß halt wegbricht, so wie bei Türkgücü jetzt, wenn der Investor sagt, ja, ich habe jetzt so viel Geld da reingepumpt, wir sind immer nicht in der zweiten Liga, weiß ich nicht. Tschüss. Dann gibt es halt, ja, es gibt eigentlich nur zwei, ja, tschüss. Es gibt diese eine Möglichkeit oder es gibt halt die andere Möglichkeit und die heißt unfassbar viel Geld. Wenn man sich Türkgücü München anguckt, dann muss man ja auch fragen, was hat dieser Mann eigentlich geraucht, dass der dann sagt, ja, zweite Liga, das kriegen wir wohl easy hin. Man muss sich das nochmal ins Gedächtnis rufen, die haben kein Stadion. Die haben keine Trainingsanlage. Also die trainieren, ich habe halt bei 11 Freunde gelesen, die trainieren halt da, wo auch Schulklassen ihr Sportunterricht machen. Also irgendeine Betriebssportanlage. Die haben keine Fans, 0, gar nichts. Also es ist München, das ist ein großer Standort. Das ist schon richtig. Aber die haben halt schon zwei relativ unbedeutende Vereine, die man vielleicht kennen könnte, wenn man sich ein bisschen mit Fußball kennt. Also das ist 1860 München und FC Bayern München. Wahrscheinlich und selbst haben
Bayern 2 hat mehr Fans als
ja, wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Und deswegen könnte man sagen, ist vielleicht dann doch etwas schwierig, sich in dieses Haifischbecken reinzugeben. Hat man sich gedacht, ja, wir sind aber doch der Migrantenverein. Vielleicht schaffen wir es ja, Menschen mit Migrationshintergrund für Fußball zu begeistern. Ja, aber warum, ganz ehrlich, warum, wenn die Fußball begeistert sind, dann sind die doch halt Bayern oder 68-Fan. Das ist halt einfach so. Warum soll man jetzt unbedingt Türkgücü-Fan sein? Ja, und dann hat man jetzt einfach gemerkt, dass diese Rechnung nicht mehr aufgeht. Bei Uerding hat man es auch gemerkt, da wollte man ja es genauso machen, da hat man aber fast noch gute Grundlagen gehabt. Du hattest ja eine schlechte Trainingsstätte, die wurde aber überarbeitet und die Grotenburg wird jetzt auch saniert. Also glaube ich, keine Ahnung, die wird ja schon seit 100 Jahren gefühlt saniert, aber irgendwie passiert da nichts. Deswegen hoffe ich einfach, dass es jetzt wirklich so ist, im Interesse von Uerding. Aber die haben ja halt einfach keine Chance, jemals irgendwo noch ein Stadion zu bauen wahrscheinlich oder halt nur für ganz teuer Geld, weil so ein Grundstück brauchst ja auch noch ein Jugendleistungszentrum. Das hatten ja auch beide Mannschaften nicht für die zweite Liga. Und da fragt man sich einfach, wie weltfremd kann man sein, dass man sagt, ja, du, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Ja, man weiß es nicht.
Also ja, und das muss halt, ja, sag du bitte.
Ich meine, Türkgücü auf jeden Fall keiner Träne nach.
Niemand tut das.
Genau, und deswegen, also ich glaube, wir haben ihnen fast schon zu viel Aufmerksamkeit jetzt gegeben.
Es geht ja auch nicht um um Türkgücü München. Türkgücü München ist ja das mahnende Beispiel, wie einfach es halt ist, wie einfach halt Vereine auf einen Investor reinfallen können. Ne, wir haben ja 50 plus 1. Das soll ja immer wieder, es stirbt ja gefühlt jedes Jahr, weil der Vergleich zu den anderen Ligen und so weiter, das geht ja alles nicht, weil wir brauchen unbedingt Investoren, dann klappt das auch alles. Ja, und jetzt sehen wir halt am eigenen Leib in der dritten Liga halt, dass es halt einfach nicht funktioniert, wenn sich Vereine halt auf so billige Tricks reinfallen, so von wegen, ja, ich bringe euch in die zweite Liga. Oder Uerding ist ja noch schlimmer, also in Anführungsstrichen, weil Uerding war ja mal Bundesliga und dann wird da einfach gesagt, Bundesliga, das kriegen wir in ein paar Jahren, sind wir wieder da. Und dann bist du da in der siebten Liga, kriegst große Augen und denkst, oh geil, ey, yo. Und dann klappt das halt auch 2 Jahre ganz gut, weil in der Liga halt du mit relativ wenig Geld relativ erfolgreich sein kannst. Und ja, wenn das dann halt irgendwann nicht mehr geht, dann sitzt er da und denkt sich, scheiße, wieder eine Million reingepumpt, wieder eine Million. Das geht doch langsam doch ganz, ganz schön ins Geld. Wenn es jetzt hier so ein Johann Abramowitsch oder so ist, der dann halt mehrere Milliarden hat, da ist das gar kein Problem, in Anführungsstrichen. Aber der wird auch seriös arbeiten und das wurde halt bei uns nicht gemacht. Und ja, wenn man sich da auf sowas einlässt, muss man halt auch damit rechnen, dass das halt in die Hose geht. Uerding scheint es jetzt, ich hoffe einfach mal, dass sie das jetzt noch irgendwie hinkriegen, aber Türkgücü, wie du sagtest, weinen wir keine Tränen nach. Die sind halt einfach nur ein mahnendes Beispiel, was jetzt ist, dass es halt heißt, ja, 50 plus 1 ist halt doch nicht so scheiße. So ist es. Das kann man so als letztes Also letzter Punkt, nochmal eben stehen lassen. Also würde ich jetzt stehen lassen.
Gut, dann wollen wir das Thema und für gute München jetzt auch beerdigen.
Genau.
Ich würde jetzt gerne, wir kommen jetzt zum Schluss.
Ich
würde euch gerne noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar waren Lukas und ich eingeladen bei der Wochenschau am Mittwoch und haben zum Wochenthema ein Verein, ein Podcast, ein kleines Interview führen dürfen. Hört gerne mal rein. Es war ganz amüsant, muss ich sagen.
Fand ich auch, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben da auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Es ging jetzt nicht so um den Spieltag, so wie wir es hier immer besprechen, sondern grundsätzlich um das Podcasten über den SV-Mappen und alles. War ein sehr launiges Gespräch. Ich weiß noch nicht, das, wie gesagt, gibt es jetzt nur auf Twitch, hast du schon richtig gesagt. Mal gucken, ob es das noch in irgendwelche Streaming-Dienste schafft. Weiß ich gar nicht so genau. Aber wenn, dann verlinken wir das natürlich. Und da könnt ihr gerne mal reinhören.
Genau. Alles klar. Dann soll es das heute gewesen sein und dann sind wir gespannt, was in Havel so passiert.
Und ja.
Danach werden wir wieder berichten.
Auf jeden Fall.
Okay.
Gut, dann hören wir uns. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.